Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite, ihr, die ihr da seid und ihr, die ihr uns online-mäßig zugeschaltet seid. Das Leben bietet doch immer wieder nochmal neue Eindrücke. So zum Beispiel jetzt heute Morgen für mich, wenn ich hier so in die Runde schaue, ihr seid alle mehr oder weniger vermummt und muss genauer hinschauen, wer ist eigentlich wer hinter welcher Maske. Also dieser Eindruck gehört sicherlich zu den Top 3 meiner Predigt. Eindrücke, wenn man vor einer Gemeinde steht. Der erste Topf war vor einigen Monaten, als man nur das Kameraauge hatte und überhaupt keine Person vor sich hatte, sondern nur in das Kameraauge geguckt hat und sich vorstellen müsste, dass einem die Gemeinde zuhört. Das zweite war, ich habe öfters mal in einer kleinen Freikirche gepredigt, die waren in einer Tanzschule und in der Tanzschule hinten war, die ganze Wand war ein riesengroßer Spiegel. Das heißt, wenn du vorne standst, hast du dich immer erstmal selber noch gesehen. War auch etwas gewöhnungsbedürftig. Aber viel schöner war noch, dass ich immer die Hinterköpfe der Gottesdienstbesucher gesehen habe, weil das so schön wiedergespiegelt hat. Habe ich also nicht nur die Leute von vorne gesehen, sondern auch von hinten. War auch so ein beeindruckendes Sache. Ja, da ihr so vermummt seid, wenn es euch irgendwie jetzt langweilig wird oder wenn es euch begeistert oder wenn ihr müde werdet oder es gut findet, ihr müsst es jetzt irgendwie anders zum Ausdruck bringen und mir ein bisschen helfen beim Predigen, nicht, weil ich einfach nur eine Maske sehe und eure Augen. Also ihr dürft einfach die Freiheit haben, euch ein bisschen anders auszudrücken heute, wie es euch jetzt in diesem Gottesdienst und mit der Predigt geht. Ja, steigen wir ein. Der Weg in die Zukunft, so lautet ja unsere Predigtreihe zum Esra-Buch. Und heute haben wir die letzten zwei Kapitel vor uns. Das ist Kapitel 9 und Kapitel 10. Und ich möchte uns klein wenig mit hineinnehmen. Was haben wir nicht schon alles Gutes gehört aus dieser Zeit des Schriftgelehrten und des Priester Esra? Und ich habe eine kleine Zeittafel hier vorbereitet, um uns da mit hineinzunehmen, bevor wir dann zu den zwei letzten Kapiteln kommen. Ich habe gemerkt, ich habe meine Brille vergessen. Karin, ich hole sie mir schnell, Entschuldigung. So. Sonst muss ich ganz frei predigen, obwohl ich ein Skript habe, das passt dann nicht. So. Ja, also 538, wir schreiben das Jahr 538 vor Christus, da war die erste Rückkehrerwelle noch unter Serubabel. Über 40.000 Mann sind zurückgekehrt und die Freude war groß, weil sie haben erlebt, Gott ist groß. Er ebnet uns den Weg zurück in die Heimat. Er bedient sich sogar eines weltpolitischen Königs wie dem Kyros. Er weckt ihm das Herz und macht es offen, dass das Volk Gottes zurückkehren kann in die Heimat. Und die alttestamentliche Gemeinde ist on fire, geistlich on fire. Sie erneuern ihre Herzen, nicht? Den Brandopferaltar, erinnert ihr euch, das Laubhüttenfest wird gefeiert als Dank und Hingabe Gott gegenüber. Und sie merken, der Weg zurück in die Zukunft geht über das Wort Gottes, dass wir uns neu zu Herzen nehmen. Der Weg in die Zukunft geht über die Beziehung zu Gott selbst, die wir erneuern lassen. Und dann haben sie die Steine auch erneuert, den Tempel. Der Grundstein wird gelegt. Dann erinnert ihr euch vielleicht noch, dass die Störfeuer kamen und dass der Bau des Tempels eingestellt wurde, 16 Jahre lang. Gestern war die Eröffnung des Berliner Flughafens und ich dachte, ja, das ist so, genauso muss es damals bei Esra gewesen sein, nicht? Der Grundstein war gelegt und dann lief 16 Jahre lang nichts mehr. Und gestern wurde fast in aller Stille der Berliner Flughafen eingeweiht. Ein Datum, das Geschichte schreibt, 31.10.2020. Das Jahr 516 hat Geschichte geschrieben im alttestamentlichen Volk. Da wurde nämlich der Tempel dann endlich fertiggestellt. Und man hat sich neu eingerichtet in der alten Heimat, persönlich, gemeindlich und auch im Ausdruck des Glaubens. Und wie man sich eingerichtet hat, das werden wir gleich noch sehen. Weil 60 Jahre nach der Fertigstellung des Tempels kommt es zu einer weiteren Rückkehrerwelle, diesmal nicht mehr unter Serubabel, sondern wie gesagt unter Esra. Und da hat uns Erich letzte Woche ja mit hineingenommen und uns Esra und auch sein Handeln vorgestellt. Also mittlerweile die dritte Generation wird jetzt beschrieben im Buch Esra. Und diese Welle der Rückkehrer unter Esra schlägt nun hohe Wellen. Was war nur passiert in Jerusalem? Mit dem nächsten Bild steigen wir ein in unser heutiges Bibelwort. Und man kann es nicht anders sagen als so, es ist nicht nur passiert, es ist schon wieder passiert. Also nicht nur einmal, sondern zum wiederholten Male. Und so beginnt unser Predigttext, Esra 9, die Verse 1 und 2. Nach einiger Zeit kamen führende Männer Israels zu mir, also zu Esra, und berichteten, das Volk, die Priester und die Leviten, die Diener Gottes, also das Volk auf der einen Seite und dann die Priester und die Leviten, das sind doch die Diener Gottes. Das Volk, die Priester und die Leviten haben sich mit anderen Völkern im Land eingelassen, die abscheulichen Götzen dienen. Junge und ältere Männer von uns haben Frauen der Kanaaniter, Hethiter, Perisiter, Jebusiter, Ammoniter, Moabiter, Ägypter und Amoriter geheiratet. 8 Völker werden genannt. Wir kennen heute nur noch 1, die Ägypter. Und dann heißt es, so hat sich der heilige Samen mit diesen Völkern, 8 Völkern vermischt. Allen voran von führenden Männern und Beamten. Es ist schon wieder passiert. Die Erneuerung der Steine war abgeschlossen, der Tempel steht, aber die Erneuerung der Herzen hatte wieder spürbar nachgelassen. Zum einen beim Volk, aber das Tragische nicht nur beim Volk, sondern auch bei den Priestern und bei den Leviten, bei den Dienern Gottes, am Hause Gottes, im Tempel Gottes. So ungeteilt mit Gott zu leben, haben sie nicht mehr. Sie haben ihr Herz vielmehr Frauen und Männern aus anderen Völkern geschenkt, sich verheiratet. Und das war ja eigentlich erstmal nicht unbedingt so das Schlimmste, obwohl das nicht gerne gesehen wurde in der damaligen Kultur. Wir kommen gleich noch darauf. Aber dadurch haben sie sich vermischt und damit dem Götzendienst Tür und Tor, oder besser gesagt, ihre Herzen geöffnet. Wie gesagt, die Wellen schlugen dann ganz schön hoch. Und was wir heute so Multikulti nennen und uns da auch die Vorteile sehen, aber auch die Probleme dessen bewusst sind, das wurde damals als eine ungute Vermischung gesehen. Und es schreibt Esra so, dass der heilige Samen sich mit den Völkern vermischt. Und um das jetzt besser verstehen zu können, warum das so hohe Wellen geschlagen hat, müssen wir jetzt einen klein wenig Geschichtsunterricht heute in dieser Predigt erdulden und mitgehen. Was hat es mit dem heiligen Samen auf sich, von dem Esra hier spricht? Ein Blick in die Propheten des Alten Testaments hilft uns. Und dann nehmen wir uns den Jesaja einmal vor. Also es ist schon wieder passiert. Der heilige Same, sagt Israel, hat sich mit diesen Völkern vermischt. Der Ausdruck heiliger Same geht zurück auf den Propheten Jesaja. Der hat ungefähr 300 Jahre vor Esra gelebt. Und in dieser Prophetie aus dem Jesaja-Buch lesen wir, denn der Herr wird die Menschen weit wegführen, sodass das Land sehr verlassen sein wird. Und auch wenn nur der 10. Teil darin bleibt, so wird es abermals kahl gefressen werden. Doch wie bei einer Terebinte oder Eiche, von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt. Und dann heißt es beim Propheten Jesaja, ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein. Das heißt, Gott kündigt durch den Propheten Jesaja das Gericht an. Das Volk Gottes wird in Exil geführt werden. Aber ein heiliger Same soll bestehen bleiben. Ähnlich einem Stumpf, einem gefällten Eiche, wo der Stumpf übrig bleibt. Ich glaube, dieses Bild haben wir ganz schnell vor Augen. Und jetzt wiederholt der Prophet Jesaja diese Prophetie in seinem Buch immer wieder. Gott will neu anfangen mit seinem Volk, mit diesem heiligen Samen. Jesaja 6,13. Er will neu anfangen mit den Übriggebliebenen, Jesaja 10,20. Und er will neu anfangen mit diesem Rest des heiligen Volkes, Jesaja 63, Vers 18. Und unter Esra schlägt das Ganze jetzt deshalb so hohe Wellen, weil sie ja gerade die Generation sind, weil sie ja gerade die Übriggebliebenen, der Rest des heiligen Volkes, weil sie der heilige Same sind. Mit ihnen will Gott doch neu anfangen und hat er neu angefangen. Aber wir, dieser heilige Same, wir beschwören herauf, was schon 3 Generationen vor uns unsere Väter erfahren mussten. Und schaut mal, was Esra betet in Kapitel 9. Aber unser Volk war dir, in Klammer schon früher, ungehorsam und lud immer mehr Schuld auf sich. Und dann brachtest du großes Unheil über uns. Doch du hast uns nicht so schwer gestraft, wie wir es verdient hätten, sondern uns hier im Land in Sicherheit gebracht. Wie konnten wir nur aufs Neue deine Gebote mit Füßen treten und uns mit diesen heidnischen Völkern einlassen? Und jetzt kommt eine Schlussfolgerung, die Esra zieht. Muss dich da nicht der Zorn packen, bis du uns ganz vernichtet hast, bis niemand von uns mehr übrig bleibt? Und dann das Fazit. Jetzt stehen wir als Schuldige hier und können nicht vor dir bestehen. Esra war überzeugt, meine Generation und überhaupt die Rückkehrergenerationen, wir sind dieser heilige Same, mit dem Gott neu angefangen hat. Die alttestamentliche Prophetie unter Jesaja erfüllt sich bei uns, unter uns. Und jetzt passiert es wieder. Könnt ihr euch das vorstellen? Jetzt passiert es wieder. In meiner Generation. Wir vermischen uns mit anderen Völkern und damit vermischen wir unseren Glauben, dass wir sagen, Jahwe, ja, aber auch. Und dass wir unsere Herzen öffnen für andere Gottheiten und andere Dinge, die uns wichtiger werden als Gott selbst. Das könnte, dachte sich Esra, ach was, das wird und das muss das Strafgericht Gottes nach sich ziehen. Deshalb betet er ja hier, muss nicht da nicht der Zorn packen, bis du uns ganz vernichtet hast, bis niemand mehr von uns übrig bleibt? Also auch das noch, der heilige Same, der zu Gottes Ehre neu auf dieser Erde leben sollte, wird nicht nur eingehen wie eine Primel, sondern er wird wahrscheinlich vernichtet werden. Das ist die große Sorge von Esra. Und das ist auch ein Stück weit eine berechtigte Sorge. Denn als Schriftgelehrter wusste er, so sehr er sieht, was alles wieder passiert, und das ist der zweite Impuls für den heutigen Predigttext, er wusste als Schriftgelehrter, es steht geschrieben. Und zwar schon bei Mose. Schon 1000 Jahre vor der Zeit Esra steht es bei Mose geschrieben. Der Herr, euer Gott, wird euch in das Land bringen, das ihr in Besitz nehmen sollt. Dort wird er mächtige Völker vertreiben und euch ihr Land geben. Verbündet euch nicht mit ihnen, geht keine Ehen mit ihnen ein, verheiratet eure Töchter nicht mit ihren Söhnen und nehmt ihre Töchter nicht als Frauen für eure Söhne. Warum? Sonst werden sie eure Kinder dazu verführen, dem Herrn den Rücken zu kehren und anderen Göttern zu dienen. Darüber würde der Herr in Zorn geraten und euch bald vernichten. 5. Mose 7. Esra, der Schriftgelehrte, forschte immer wieder, vor allen Dingen in den Büchern Mose, in der Tora, wie verhält es sich mit dem, was Gott für uns an Verheißungen, an Zusagen, aber auch an Geboten und Auflagen mitgibt, damit das Leben gelingen kann. Dort steht, was Gott für sein Volk will und dort erfahren wir, worum es Gott geht. Und für Esra wird es ganz klar, kurz gesagt, Männer und Frauen aus anderen Völkern mit ihren anderen Göttern bringen uns von Gott weg. Und so hat es die Geschichte dann auch immer wieder gezeigt. Übrigens, Klammer auf, ich glaube, es ist ganz wichtig jetzt in der heutigen Zeit, das zu sagen. Es geht nicht um eine ethnische Vermischung, die verhindert werden sollte. Wer diesen Text jetzt so versteht, als sollte eine ethnische Vermischung verhindert werden, der hat diesen Text nicht hinter sich. Nehmen wir nur mal die Ruth als Beispiel aus dem Alten Testament. Es war völlig unproblematisch, wenn Personen aus anderen Völkern geheiratet wurden, Bedingung, wenn sie den Gott Jahwe in ihr Leben aufgenommen haben. Die Proselyten zur Zeit Jesu, die Proselyten, das waren Heiden, die konvertiert waren zum Gott Jahwe und diesen Glauben gelebt haben. Sie konnten als Nichtjuden mit den Juden zusammenleben. Es geht also nicht darum, eine ethnische Vermischung zu verhindern, sondern es geht darum, in erster Linie die religiöse Vermischung zu unterbinden. Die leider durch Heirat von ausländischen Frauen aus anderen Völkern immer wieder dazu geführt hat, dass der eigene Glaube aufgegeben wurde. Klammer zu. Und jetzt ganz kurz Beispiele aus dem Alten Testament. Dass das passiert ist, das sehen wir unter den Propheten des Alten Testamentes, das sehen wir bei König Salomo, das sehen wir hier zu Zeiten Esra, das sehen wir dann bei Nehemia und am Ende auch noch bei Maleachi. Nehemia, schaut mal, was er sagt. Da kommt er nach Esra hier auch dazu. Er sagt, ich sagte zu ihnen, Salomo, der König von Israel, lud schwere Schuld auf sich wegen seiner heidnischen Frauen. Dabei gab es keinen so großen König wie ihn. Gott liebte ihn ganz besonders und ließ ihn Herrscher über ganz Israel werden. Gott liebte ihn ganz besonders. Doch sogar einen solchen König haben heidnische Frauen zum Götzendienst verführt. Und nun begeht ihr genau dasselbe Unrecht und heiratet Frauen aus fremden Völkern. Damit habt ihr Gott die Treue gebrochen. Nehemia sieht es genauso wie Esra auch an dieser Stelle. Der Prophet Maleachi, der ein Zeitgenosse dann von Nehemia war, der prangert diesen Missstand auch wieder an. Dass man die Frau der Jugend verlassen hat, warum auch immer, vielleicht war sie nicht mehr hübsch genug, und hat man sich bei den ausländischen Frauen bedient, die vielleicht noch jünger und anders und exotischer waren. Es passiert also immer wieder im Volke Gottes. Wie ein roter Faden, darf ich das so sagen, zieht sich das durch die Geschichte des alttestamentlichen Volkes. Vermischung und daraus resultierenden Götzendienst und das Herz nicht mehr ungeteilt bei Jahwe, bei Gott zu haben. Darf ich an der Stelle mal ganz persönlich werden? Was oder wie sieht es in meinem Leben mit einem roten Faden aus, wo du sagst, das passiert mir immer wieder. Und ich weiß eigentlich, dass geschrieben steht, dass das vor Gott nicht gut ist und dass das auch nicht gut geht und dass es auch nicht gut ausgeht. Aber wenn ich ehrlich in mein Herz hineinschaue, in meine Beziehung zu Gott, dann gibt es diesen roten Faden eben. Dabei steht schon bei Mose geschrieben, machen wir bei Esra weiter, dass Gott davor warnt. Vielleicht hat die Liebe die Augen verblendet. Das ist in der heutigen Zeit ja auch noch so, gegenüber der Realität oder vor der geistigen Realität. Bei Salomo vermutet man sogar, dass es eher politisches Kalkül war. Nicht so nach dem Motto, mach deinen Nachbarkönig zum Schwiegervater, dann hast du immer an der Front Ruhe. Da bist du mit ihm verwandt und dann kann man die Dinge anders regeln. Vielleicht war es ein machtpolitisches Kalkül bei ihm. 1000 Frauen. Für Esra, aber auch Nehemia war klar, so kann es nicht weitergehen, so darf es nicht weitergehen, sonst ereilt uns dem heiligen Samen, die wir ja gerade noch übrig geblieben sind, sonst ereilt uns das gleiche Schicksal wie unsere Väter. Der heilige Same, der Stumpf, wird untergehen. Und das führt uns jetzt zur dritten Beobachtung. Die erste Beobachtung war, es passiert immer wieder, dieser rote Faden. Die zweite Beobachtung war, es steht doch geschrieben, wir wissen es doch oft, was Gott von uns will und was für unser Leben von Gott her gut ist. Und dann die dritte Beobachtung hier bei Esra, es wird gebetet und es wird gehandelt. Als ich Esra das hörte, zerriss ich entsetzt mein Gewand, ich riss mir Haare vom Kopf und aus dem Bart und ich sank zu Boden. Und wie betäubt saß ich da bis zur Zeit des Abendopfers. Und wenn wir Esra jetzt so vor Augen haben, inzwischen hatten sich viele bei mir versammelt. Sie hatten große Angst davor, wie der Gott Israels die Ehe mit Götzendienern bestrafen würde. Zur Zeit des Abendopfers stand ich auf. In meinen zerrissenen Kleidern kniete ich nieder und betete mit erhobenen Händen zum Herrn, meinem Gott. Merken wir die innere Betroffenheit bei Esra an dieser Stelle? Eine innere Betroffenheit, die sich nach außen hin ausdrückt. Da zerriss ich entsetzt mein Gewand. In der damaligen Kultur war es viel mehr gegeben, dass man das, was man innerlich empfindet, dass man das außen zum Ausdruck bringt, durch Handlungen. Wir sind da etwas verkürzter oder würden wir sagen, gesitterter oder ich weiß es nicht, oder beherrschter, ich weiß es nicht. Manchmal täte es uns gut, nicht, wenn wir die inneren Empfindungen auch stärker zum Ausdruck bringen könnten und diese Kultur ein Stück weit wiedergewinnen, auch im geistlichen Leben. Ich zerriss mein Gewand, ich riss mir Haare vom Kopf und aus dem Bart, also er muss volles Haupthaar und volles Barthaar gehabt haben, sonst geht es nicht. Und wie betäubt saß ich bis zur Zeit des Abendopfers da. Und gleichzeitig das Volk in Angst um ihn herum versammelt sich. Ihr Lieben, von Freude und von Fröhlichkeit im Glauben keine Spur mehr. Da mag der Tempel im großen Glanz erscheinen, aber die Erneuerung der Herzen ist zutiefst verloren gegangen. Zuversicht und Hoffnung sind verflogen.
Und es stellt sich im Grunde wirklich diese Frage, ist die alttestamentliche Gemeinde, sind die Leute, die sich mit Esra und sich um Esra herum versammeln, ist die alttestamentliche Gemeinde, darf ich es mal so sagen, von einem heilsamen Erschrecken erfasst? Damit etwas neu aufbrechen kann, auch im geistlichen Leben oder auch gesunden kann, bedarf es oft eines heilsamen Erschreckens. Ein Erschrecken über meine Situation, ein Erschrecken über unsere Situation, geistliche Situation. Ein Erschrecken, das heilsam ist, weil es zur Heilung oder zum Heil führen kann. Ihr Lieben, übergehen wir nicht das heilsame Erschrecken in unserem Christsein, in unserem Gemeindeleben. Das ist sehr wichtig, um mit Gott neu anzufangen und geistlich erweckt zu werden. Israel ist auf jeden Fall so betroffen, dass er betet. Und jetzt schauen wir hinein. Esra 9, Vers 3, folgende. Mein Gott, ich schäme mich und wage nicht, mein Gesicht zu dir zu erheben. Welch schwere Schuld haben wir auf uns geladen. Der Berg unserer Sünden erreicht bis an den Himmel. Schon unsere Vorfahren haben deine Gebote missachtet. Und so ist es bis heute geblieben. Deswegen sind wir auch immer wieder fremden Herrschern in die Hände gefallen. Fällt es euch auf? Vorhin haben wir gerade noch gelesen, dass Esra mit erhobenen Händen sich zu Gott hin ausgestreckt hat. Hier lesen wir jetzt, dass er sein Gesicht zum Boden neigt und sich nicht getraut, mit dem Gesicht nach oben zu schauen. Das heißt, die Hände sind erhoben und strecken sich nach Gott aus, aber das Gesicht ist aus Scham zur Erde geneigt und das Ganze kniend. Welch eine ausdrucksstarke Gebetshaltung, die hier zum Tragen kommt. Ehrfurcht vor Gott wird ausgedrückt. Auf der einen Seite, ich kann Gott nicht mich nahen, weil ich um die Schuld weiß und um das Versagen, das Gesicht auf der Erde. Auf der anderen Seite, die Hände nach oben sich ausstrecken. Herr, erbarm dich und hilf uns und sei uns gnädig. Und die Schuld, der rote Faden der alttestamentlichen Gemeinde, sie gleicht einem Gewicht, das uns niederdrückt, beschreibt hier Esra. Schwere Schuld wird auf uns geladen. Und er bringt noch ein zweites Bild. Sie gleicht einem Berg, aufgetürmt bis zum Himmel. Für alle sichtbar, einsehbar, begehbar, nachvollziehbar. Und dann wiederholt Esra diese leidige Sündengeschichte in seinem Gebet. Es passiert immer wieder. Und dann zieht er Konsequenzen. Schon unsere Vorfahren haben deine Gebote missachtet, so ist es bis heute geblieben. Und deshalb fallen wir immer wieder fremden Herrschern zum Opfer. Was tut Esra hier? Hier mit Esra ist einer im Volk Gottes, der einmal gebetsmäßig in die Bresche springt. Für die anderen, für die Glaubensgeschwister, für den heiligen Samen. Der in den Riss tritt zwischen Gott und sich selbst und seinen Leuten. Um diesen roten Faden zu durchschneiden, um diesen roten Faden mal durchzutrennen. Ihr Lieben, wir haben Jesus Christus, der in diesen Riss getreten ist. Um diesen roten Faden, um diesen roten Schuldfaden unseres Lebens zu durchtrennen, zu durchschneiden, ans Kreuz zu bringen, ans Kreuz zu heften. Da haben wir doch Jesus vor Augen, nicht? Als den, der in den Riss tritt zwischen dem heiligen Gott und zwischen uns. Und das tut gut. Und so dürfen wir auch Esra vor Augen haben. Und was meint ihr, was nun passiert? Schaut mal mit hinein, wie unser Text weitergeht. Während Esra vor dem Tempel kniete und Gott die Schuld seines Volkes unter Tränen bekannte, sammelten sich um ihn sehr viele Männer und Frauen und Kinder aus Israel. Auch sie weinten heftig. Schechania kommt jetzt mit hinein und sagte zu Esra, ja, wir sind unserem Gott untreu geworden, weil wir heidnische Frauen geheiratet haben. Doch auch jetzt gibt es für Israel noch Hoffnung. Ich glaube, er merkt, dass in Esra die Hoffnung schwindet. Wenn man sein Gebet vorher anschaut, dann klingt es eher sehr verzagt, sehr entmutigt. So als ob Esra auf dem E-Weg unterwegs ist. Erinnert ihr euch vor 2 Wochen den E-Weg auf der Flipchart? Man macht Erlebnisse, man macht Erfahrungen, man gewinnt Erkenntnisse und dann unterm Strich geht es in den roten Bereich der Enttäuschungen, der Enttäuschung, Entmutigung und des Erlahmens. Das ist der E-Weg. Und Schechanja sieht, dass Esra, dieser Prophet, dieser Schriftgelehrte, dass er auf dem E-Weg einknickt, in den roten Bereich kommt. Und er stellt sich ihm zur Seite und sagt, doch jetzt gibt es für Israel noch Hoffnung. Und dann geht es weiter. Lasst uns mit unserem Gott einen Bund schließen und schwören, uns von den heidnischen Frauen und ihren Kindern zu trennen. Wir werden tun, was du und die anderen, die Ehrfurcht vor Gottes geboten haben, uns sagen. Das Gesetz des Herrn muss befolgt werden. Und nun steh auf, nimm die Angelegenheit selbst in die Hand. Wir werden dich dabei unterstützen, sei mutig und entschlossen. Und dann lesen wir, da stand Esra auf. Es wird gebetet und es wird gehandelt. Aber bitteschön, lieber Schechanja, so sehr du ein Ermutiger bist für Esra, der auf dem Ehweg einknickt, so sehr du ein Ermutiger für Esra bist, wo bitteschön steht geschrieben, was du hier als Handlungsanweisung ausgibst? Sich nämlich von den heidnischen Frauen zu trennen, wäre ein Gebot Gottes. Also ich ganz ehrlich, ich habe noch mal versucht, in der Bibel zu forschen, wo könnte es ein Gebot geben, dass wenn ein Israelit mit einer ausländischen Frau verheiratet ist, die einen anderen Glauben hat, dass er sich wieder scheiden lassen soll. Dass er im Vorfeld die Ehe nicht eingehen soll. Dieses Gebot haben wir seit Mose schon, haben wir vorhin auch gehört. Aber wenn diese Ehe besteht und eingegangen worden ist, wo steht das Gebot, dass sie wieder getrennt werden sollte? Ich habe keins gefunden, aber ich habe einen Artikel gefunden und er hat meine Beobachtung bestätigt und deshalb möchte ich es euch gerne vorlesen. Von Jakob Thiessen, er hat eine Auslegung zu Esra geschrieben, zu diesen Mischehen und ich zitiere ihn jetzt. Er sagt, das mosaische Gesetz schreibt eine solche Trennung nicht vor, also wie Schechanja hier weitergibt. Aber das war für Esra in dieser Situation die logische Folge der Vorschriften des Gesetzes. Um die Reaktion von Esra und den übrigen Verantwortlichen zu verstehen, müssen wir beachten, dass es mit dem heiligen Same auf sich hat, der sich mit den Heiden vermischt hat. Der heilige Same ist der von Gott verheißene Überrest, der durch das babylonische Gericht nicht vernichtet werden sollte, Prophet Jesaja, und durch den Gott dann seinen Heilsplan für sein Volk verwirklichen wollte. Doch nun scheint auch noch dieser von Gott verschonte Überrest verdorben zu sein. Und wenn auch der heilige Same verdorben ist, dann scheint es keine Zukunft mehr für das Volk Gottes zu geben. So die Sicht Esras. Und deshalb gab es aus der Sicht Esras und seiner Kollegen nur eine Möglichkeit, diesen Überrest noch zu retten. Und dann damit schließt dann dieses Zitat von Jakob Thiessen, nämlich durch die Trennung von den heidnischen Frauen. Also wie gesagt, das mosaische Gesetz schreibt es nicht vor, aber für Esra und seine Leute wurde es zu einem Gebot der Stunde. Für unser Verständnis unverständlich, oder? Ich habe mich auch gefragt, ich bin seelsorgerisch, ich habe mich auch gefragt an dieser Stelle, wie kann man nur Ehen und Familien auseinanderreißen? Denkt da niemand an die Kinder? Denkt da niemand an die Frauen, die damals in soziale Abseits fielen, viel stärker als heute? Denkt da niemand an die Wunden, die Verletzungen, die das hervorruft? Da gehen doch viele Liebesehen auch kaputt. Na gut, der ein oder andere würde vielleicht auch danken, oh, Scheidung leicht gemacht. Die Chance, da werde ich die Liebste meines Lebens, die sie schon lange nicht mehr ist, mal auf ganz bequemem Wege los. Das mag auch vielleicht beim einen oder anderen mitgespielt haben. Aber wie dem auch sei, das Esra-Buch schließt mit einer Liste derer, die ihre Ehe aufgelöst haben. Und ich dachte mir, Mensch, allen Respekt. Also in dieser Liste zu stehen, wer möchte das schon gerne? Ihr könnt es mal nachlesen. Über 100 Personen werden in Esra 10 am Ende dieses Buches genannt, die bereit waren, ihre Ehen aufzulösen. Es waren nicht alle, es werden noch 4 Namen genannt, die das nicht mitgemacht haben. Ganz ehrlich, und damit möchte ich zum Schluss kommen. Ich habe mich am Ende gefragt, was mit dem Esra-Buch oder mit uns, Ende gut, alles gut? Ende gut, alles gut? Ich dachte erst, nein, es ist nicht ein gutes Ende. Und es ist auch nicht alles gut. Nein, wie traurig, dass das Esra-Buch so endet, nicht? Die haben doch angefangen mit einem Traumstart. Sie haben ihr Herz erneuert. Sie haben sich an Gott gefreut, ins neue, verheißene alte Land zurückzukehren. Gott zu erleben, wie er wirkt. Den Tempel zu bauen, im Glanz erstrahlt zu sehen. Gut, eine lange Baupause, aber sich dann dran zu freuen. Und dann endet das Buch so traurig mit einer Liste von Personen, wo klar ist, sie haben Gottes Gebote übertreten, wie schon ihre Väter, und die damit leben müssen, jetzt von Frau und Kindern oder Mann getrennt zu sein und sie hergeben zu müssen. Wie traurig ist das denn? Auf der anderen Seite dachte ich dann wieder, ja, es ist ein Buch mit einem guten Ende. Warum? Weil es mit einer Liste von Personen endet, die heilsam erschrocken sind. Und ihr Lieben, manchmal täte es unserer Gesellschaft und auch in unseren Gemeinden und vielleicht auch mir und uns persönlich gut, wenn wir mal wieder heilsam erschrecken, so wie diese Menschen damals. Dass wir unsere Schuld vor Gott wahrnehmen und froh darüber werden, dass sie Jesus schon am Kreuz getragen hat. Aber dass wir auch Konsequenzen in unserem Alltag daraus ziehen und nicht einfach sagen, es wird halt wieder so passieren. Reue zeigen. Wenn auch auf eine Art damals, die wir schwer nachvollziehen können, indem sie ihre Ehen aufgelöst haben. Ende gut, alles gut, ja und nein. Aber ich möchte uns fragen am Ende, was nimmst du mit aus dem heutigen Wort Gottes? Was können wir mitnehmen? Ich lasse das ganze Thema jetzt mal mit Scheidung und Heirat und Trennung und darf ein Gläubiger eine Ungläubige heiraten, umgekehrt. Ich lasse das einfach mal außen vor. Das müsste man doch mal separat miteinander anschauen. Es geht ja erstmal um generelle Prinzipien aus dem Esra-Buch, die wir ableiten wollen. Wir wollen doch auch einen Weg in die Zukunft gehen mit Gott, oder? Du willst doch auch persönlich einen Weg in der Zukunft unter Gottes Segen, unter Gottes Schutz haben. Erneuerung der Herzen gehört da so stark mit hinein. Und auch als Gemeinde wollen wir das haben. Aber wie gehen wir diesen Weg, den Gott mit uns in die Zukunft gehen will? Wie gehen wir diesen Weg? Gehen wir diesen Weg, so wie es hier beschrieben wird? Es ist halt schon wieder passiert. Und es wird wieder passieren. Dieser rote Faden, der wird mein Leben lang mich halt immer begleiten. Obwohl ich weiß, es steht geschrieben, vom Wort Gottes her, dass er nicht gut ist für mein Leben. Und dass es so wichtig wäre, dass er einmal durchtrennt wird, dass er einmal durchschnitten wird. Und dass es möglicherweise auch nicht meiner Generation nach mir in der Familie weitergebe. Das ist auch die Traurigkeit hier im Volk des Alten Testaments, dass genau dieser rote Faden durch die Familien immer wieder mal weitergegeben wurde. Wie gut, dass es solche Leute wie Esra gibt oder unseren Herrn, die da mal in die Bresche springen, in den Riss treten, damit dieser rote Faden durchbrochen wird. Darf das Wort Gottes dich noch korrigieren? Wo trifft dich das Wort Gottes heute? Das weißt du am besten in deinem Herzen, wo es dich getroffen hat. Und dann es wird gebetet und gehandelt. Wisst ihr, Umkehr hat immer mit zwei Dingen zu tun. Einmal mit der Hinkehr zu Gott selbst, im Gebet, in der Stille und das Herz Gott so hinzuhalten, wie es Esra getan hat. Und vielleicht auch in Ausdrucksform finden und dass das unterstreicht. Das ist das eine, die Hinkehr zu Gott. Aber Umkehr hat noch eine zweite Komponente, nämlich die Abkehr. Die Abkehr von dem, wo ich weiß, es ist für Gott und für mein Leben, für unser Leben nicht gut. Und manchmal schafft man das alleine. Und manchmal braucht man Helfer, vertraute Leute, die einem helfen. Wo man das vor ihnen aussprechen kann, vor einem Seelsorger, vor einer Seelsorgerin, wo ich das aussprechen kann. Und wo der andere für mich in den Riss tritt und um Vergebung bittet und einen Neuanfang. Und daraus kann Kraft entstehen, den Weg in die Zukunft erleichtert, entspannt, fröhlich zu gehen. Welcher rote Faden müsste in deinem Leben einmal durchtrennt und durchschnitten werden? Wie gesagt, wir dürfen das Bild von Esra nicht eins zu eins auf uns übertragen. Manches befremdet uns. Aber vom heutigen Wort Gottes merken wir, dass wir Dinge in unserem Leben, die uns und anderen nicht gut tun, dass wir diesen roten Faden im Gehorsam seinem Wort gegenüber durchzutrennen haben. Ich möchte uns einige Augenblicke der ganz persönlichen Stille geben hier. Du mit unserem Herrn in einem Vier-Augen-Gespräch. Wir werden es ein bisschen musikalisch untermalen. Michael spielt ein wenig und dann möchte ich ein Gebet für uns sprechen. Gott segne sein Wort an uns. Amen.